Okay, dann gehe ich davon aus, dass wir starten können. Herr Zimbjörg weiß, dass er online ist. Da ist der Ansprechpartner drüben, Kamera 3.
Ja, ich versuche mal einen Überblick zu bekommen.
Alles klar,
okay. Seien Sie gegrüßt.
Und dann dürfen Sie auch gleich losschieben.
Ja, dann sagen Sie mal noch kurz, wer alles da ist.
Wir haben bis auf Christoph Weber und den Jörg Wallbaum alle da.
Alles klar.
Ja.
Genau, wenn Sie noch da sind, würde ich...
Ich bleibe hier sitzen.
Ja, dann würde ich Ihnen trotzdem ganz kurz noch das Wort erteilen.
Ah, okay.
Wir unterhalten uns ja jetzt über die Goodwill Transition.
Genau.
Und am 19. März wurde jetzt auch das Diskussionspapier zum Goodwill veröffentlicht, mit dem wir uns ja auch noch ausführlich beschäftigen werden. Deswegen wollen Sie noch irgendwas zum weiteren Plan zu Ihren Überlegungen kundgeben?
Also, was ich sagen kann, ist, dass wir... zumindest vorläufig geplant hatten, wieder eine Schulungsveranstaltung zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das wegen der Corona-Krise stattfinden kann. Eine Schulungsveranstaltung irgendwo gegen Ende der Kommentierungsfrist ist irgendwie reichlich witzlos. Da haben wir ja eigentlich auch eher die öffentliche Diskussion. Wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass der Zustand, den wir jetzt haben, mit Sicherheit auch über die Osterferien hinaus anhält oder dass zumindest die Reisetätigkeit der Leute getrübt sein wird. Deswegen war die Überlegung, ob wir eine Schulungsveranstaltung zu dem Thema Goodwill and Impairment über Videokonferenzen abhalten sollten. Also wirklich eine Webkonferenz, wo wir Leute einladen, zunächst mal unidirektional von uns raus in die Welt, gegebenenfalls mit einer Chatfunktion zu bestimmten Zeitpunkten, wo wir sagen, wir bitten einfach um die Einreichung von Fragen, können dann die Leute hier live einschalten, würden das Ganze aufzeichnen, anschließend dann auf die Website bringen. Da würde ich einfach mal fragen, was der Fachausschuss davon hält, aber sagt, das ist Käse, der IASB macht selbst genügend Webcasts, das brauchen wir alles nicht. Wie ist da eure Meinung?
Vielleicht eine Ergänzung noch. Jetzt ging es konkret um die Schulungsveranstaltung, die man am Anfang dieses Kommentierungsprozesses jetzt überlegen könnte. Am Ende des Kommentierungsprozesses sollte ja noch eine öffentliche Diskussion sein. Die ist bei der Überlegung jetzt mal außen vor, weil gesetzt. Und jetzt geht es wirklich erstmal nur um die, Überbringung der Botschaft des IASB ins deutsche Volk. Ob man da noch irgendwas machen kann und machen sollte. Das Einholen der Meinungen der deutschen Unternehmen, das würde dann am Ende der Kommentierungsfrist natürlich trotz allem und dann sicherlich auch auf Basis neuerer Corona-Erkenntnisse und Ähnliches erfolgen. Das nur noch als kurze Ergänzung.
Ich meine, es geht doch jetzt bei all dem nur in Anführungs- und Schlusszeichen um die Frage, physisches Meeting in ein virtuelles Meeting zu wandeln. Die Tatsache, dass das IASB-Webcast zu Exposure Drafts, Discussion Papers etc. macht, die haben wir in der Vergangenheit ja auch gehabt, wäre für mich jetzt kein hinreichendes Argument zu sagen, man verzichtet jetzt darauf, nur weil man den Weg der Übertragung von einem physischen Meeting in eine virtuelles wandelt, sondern also bin der Meinung, auch diese Schulungsveranstaltung sollte stattfinden, weil sie ja nicht nur in deutscher Sprache dann sein würde, was immer durchaus noch ein Thema ist, sondern vor allen Dingen auch nochmal auf deutsche Spezifika eingehen kann und eben auch zeigt, dass das DSC hier Flagge zeigt. Insofern bin ich deutlich dafür, dieses Webmeeting abzuhalten.
Ich würde mich dem Sven anschließen. Ich stehe noch unter dem positiven Eindruck der Veranstaltung am Flughafen zu PFS und fand es sehr gelungen. Es wurde sehr kontrovers diskutiert. Von daher würde es auch bei dem nicht minder kontroversen Thema sicherlich Sinn machen.
Also würde ich mich auch unbedingt anschließen. Ich würde es vielleicht auch nicht zwingend Schulungsveranstaltung nennen. Information klingt da vielleicht ein bisschen entspannter. Aber Andreas, wir haben ja viel auch über Außenwirkung des DSC gesprochen und ich hatte das Gefühl, dass jetzt die letzte Runde da sehr gut angekommen ist. Ich gehe auch davon aus, dass sich das ein bisschen umsprechen wird. Und diese Möglichkeit einfach zu eröffnen, ist zum einen für die Community, glaube ich, sehr, sehr gut in Bezug auf unsere Außenwirkung. Zum anderen lernen wir dadurch natürlich auch ein bisschen was. Man sammelt schon einen kleinen wenigen Sounding ein. Insofern wäre ich sehr dafür, das zu tun.
Ja, und der Linie würde ich mich auch anschließen. Also die Kollegin, die jetzt bei uns bei der Veranstaltung zu dem Exposure Draft in Hannover war, bei der ist das auch sehr gut angekommen. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, wenn das jetzt virtuell abläuft, was gerade sehr gut angekommen ist, ist die Möglichkeit zum Austausch. Also der Teil, wo die Teilnehmer gemutet sind, der sollte dann im Idealfall vielleicht nicht 95% ausmachen, sondern wenn es die Möglichkeit gibt, ich weiß, das ist in so einem virtuellen Format deutlich schwieriger, aber wenn es die Möglichkeit gibt, da auch diesen Austausch oder die Feedback-Komponente wieder mit reinzubringen, dann ist das, glaube ich, bereichernd.
Vielleicht noch als Anregung, was bei solchen virtuellen Veranstaltungen immer gut ankommt, was wir jetzt auch schon häufiger hatten, sind so Menti, also so Kurzabfragen zu einzelnen Themen, so Befindlichkeitsabfragen. Das wirkt interaktiv und kommt eigentlich auch immer ganz gut an. Könnte man da auch überlegen.
Online-Votings zu sehen, ob die Leute noch wach sind. Ja, das ist okay. Machen wir.
CPE-Credits.
Hab ich verstanden. Vielleicht können wir dann auch darüber nachdenken, ob es dann CPEs dafür gibt.
Ja, mach ich.
Ja, genau. Gut, dann würden wir einfach mal was vorbereiten. Das ist für uns jetzt auch alles neu. Ich denke, den Foliensatz, den können wir natürlich in jedem Fall ausarbeiten, egal ob wir dann doch wieder irgendwann Präsenzveranstaltungen durchführen können. Aber ich denke, wir nehmen das jetzt einfach mal als Möglichkeit, auch mal zu testen, wie wir abstrahlen können. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir durch eine Videokonferenz doch auch ein Publikum erreichen, was ansonsten zwar verschlossen bleibt, weil die Leute eben nicht zum Frankfurter Flughafen oder jetzt nach Hannover fahren, wenn sie irgendwo in München oder in Düsseldorf sitzen. Gut, dann würde ich sagen, das mal vorweggeschickt. Wir haben jetzt ja das Thema runtergenommen von der Agenda, weil es nun wirklich ein bisschen arg knapp geworden wäre, das noch mit aufzunehmen, nachdem nun am Donnerstag das Papier erschienen ist. Ich denke, wir würden das in größerer Runde wahrscheinlich nach dem Plan im Mai besprechen. Ich muss noch mal gucken, ob wir gegebenenfalls zwischendurch noch mal einen Touchpoint brauchen zum Thema nicht finanzielle Themen, die wir dann morgen besprechen werden. Dann würde ich eventuell sonst hier noch mal überlegen, ob wir eben eine halbe Stunde irgendwo anflanschen. Also es geht mir nicht darum, jetzt eine ganze Sitzung über den ganzen Tag neu anzusetzen, sondern eher zu überlegen, brauchen wir zwischen der heutigen Sitzung und dem nächsten regulären Meeting zwischendurch nochmal einen kürzeren Block, und da kann man dann überlegen, ob man eventuell schon mal einen Teil von Goodman mit reinbringt. Aber das sind im Augenblick ungelegte Eier. Deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt, und dann gebe ich Herrn Simmler fürs Wort.
Ja, dann nochmals herzlichen Dank. Worum es gehen soll, ist Ihnen ja grundsätzlich vertraut. Wir hatten uns in der letzten Sitzung mit einem Fragenkatalog beschäftigt, der mögliche Übergangsvarianten in dem Zeitpunkt darstellt, in dem der ISB gegebenenfalls vom Impairment-Only-Approach zurück zu einer Wiedereinführung der Amortisation wechselt. Und auf dieser Basis hatten wir halt einen Fragenkatalog erstmal in der ganz klassischen schriftlichen Form entworfen. Den hatten wir in der letzten Sitzung besprochen und auch versucht zu ergänzen. Und das ist praktisch auch der Erkenntnisstand, den ich dann auf Ihren Wunsch hin versucht habe, in ein Schaubild zu übertragen. Das Schaubild sehen Sie jetzt dann in Ihren Unterlagen. Und ich glaube, im Einzelnen müssen wir an dieser Stelle noch nicht durchgehen. Ich würde Sie zuallererst erstmal fragen, ob es grundsätzlich Ihre Erwartungen getroffen hat und wie Ihre Einschätzungen so sind hinsichtlich Übersichtlichkeit. Ist es hilfreich, insbesondere im Vergleich zu dem rein schriftlichen Fragenkatalog? Mit welchem von beiden würden Sie im Zweifelsfall besser klarkommen? Das wären jetzt erstmal diese Fragen, die ich vorwegstellen würde.
Also Herr Zimmler, ich bin ja das letzte Mal nicht dabei gewesen, aber ich war etwas enttäuscht, dass es nur eine zweidimensionale Darstellung geworden ist und nichts Dreidimensionales, wo man vielleicht noch was hätte ausschneiden und zusammenkleben können. Also Strich drunter, ich finde das ganz, ganz bemerkenswert, was Sie da gemacht haben.
Finden Sie es auch übersichtlich?
Ja, das ist ja aus der Natur der Sache heraus nicht so ganz einfach, das übersichtlicher zu gestalten. Also ich habe versucht, das irgendwo mir anders vorzustellen. Mir ist da nichts wirklich Sinnvolles eingefallen. Ich glaube, dass man... dass es eine sehr gute Orientierung ist. Einfach nochmal zu schauen, hat man jetzt alle Seitenarme berücksichtigt, wenn man in die Argumentation reingeht, gibt es noch Alternativen. Also ich finde das deutlich übersichtlicher als diese lange Textliste.
Okay. Also ich mache mal einen Aufschlag. Geht das wieder, das Gespräch?
Ja, du bist dabei.
Ah, wundervoll. Ja, irgendwie war ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, keiner wollte mich reden lassen, aber dann, es ging einfach nicht. Was ich verstanden hätte, wenn man mich nicht hätte reden lassen wollen, aber gut. Als ich das erste Mal die Darstellung gesehen habe, habe ich mich an ein IT-Landschaftsbild in einer Bank erinnert, gefühlt. B, ich finde die Darstellung sehr gut, sehr übersichtlich, besser verdaulich als im Fließtext, wenn man sich dann tatsächlich an den Zweigen entlanghangelt. Und ich meine, am Ende des Tages zeigt es auch, das Thema ist eben nicht so, wir machen jetzt erstmal wieder Amortisation um Übergang, kümmern wir uns in der letzten Wortsitzung als Fatal Flaw oder als so Last-Minute-Comment. Denn das geht ja, wie wir alle wissen, oftmals schief beim ISB. Deswegen finde ich das eine sehr gute Darstellung. Da gibt es bestimmt dann noch, ob man das drehen kann. Ja, also auch mit Ausschneiden und Zusammenbasteln wäre natürlich auch toll, aber das ist dann die Kür. Aber ich finde die Darstellung sehr gut. Ich fand es ja auch umfassend. Also mir ist jetzt auch nicht viel mehr eingefallen und ich vermute, dass man es auch nicht sonderlich anders darstellen kann. Denn das ist halt ein komplexer Entscheidungsbaum, der da durchzugehen ist. Und bei den Beträgen macht es auch Sinn, diesen komplexen Entscheidungsbaum durchzugehen. Wobei, wie gesagt, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann ist wahrscheinlich das Problem nicht mehr so groß. Ne? Mit den vielen Goodwills.
Also ich glaube, die Übersicht zeigt der Natur schon, dass die ist busy und insofern sicherlich auf den ersten Blick auch nicht sofort visuell zu erfassen. Eine Überlegung, die ich gerne an, oder eine ja, Überlegung, die ich habe an der Stelle, jetzt nehmen wir, man könnte darüber nachdenken, ob man die unterschiedlichen Hierarchieebenen, die man in den jeweiligen Ablaufräumen hat, vielleicht mal ein bisschen auseinanderzieht. Ich weiß, dass Sie unten mit der Frage liegen, für die präferierte Alternative notwendige Daten vor, das haben Sie auch nochmal draufgebracht. Wenn man das auf eine Seite 2 bringen würde, dann würde das oben so ein bisschen strecken, dass man dann sagt, was ist die erste Frage, was ist die zweite Frage, dass man das so in Hierarchieebenen untereinander hat, das könnte es vielleicht irgendwie noch ein wenig auseinanderziehen und dann sieht man das Beziehungsgeflecht vielleicht noch ein bisschen intensiver, aber das ist mehr so eine Küranmerkung als jetzt wirklich eine richtige Anmerkung.
Ein Gedanke dazu, also die Frage hatte ich mir tatsächlich bei der Erstellung auch gestellt, ob man das noch irgendwie gruppieren oder Hierarchieebenen zuordnen kann. Das funktioniert eigentlich aber nur auf den allerersten Ebenen sozusagen, also bei den Motivationen. Mhm. Und danach ist es dann schon sehr schwierig, weil teilweise relativ am Ende eines bestimmten Pfades eine Festlegung zu treffen ist, die bei einem anderen Sachverhalt sehr früh beispielsweise zu treffen ist, sodass dass ich dann keinen wirklichen Weg gefunden habe, gewisse Sachverhalte, soll man sagen, auf einer Ebene anzulanden. Und das halt gleichmäßig durchzuziehen. Also ein bisschen aus den jeweiligen Pfaden ergab sich hier die Folge. Das kann aber sein, wie gesagt, dass einzelne Themen bei unterschiedlichen Pfaden vorkommen, jedoch an unterschiedlicher Stelle. Und deswegen fiel mir das schwer, das wirklich in Hierarchieebenen oder Ähnliches zu packen. Aber den Gedanken, den Sie vorgebracht haben, den hatte ich tatsächlich auch, ob man das dadurch noch irgendwie abschichten kann, auch visuell.
Also eine Überlegung haben Sie aber sicherlich gehabt, wenn Sie in der Mitte sehen, hier Festlegung des Zeitraums, Y, das könnte man beispielsweise in 3 Blöcken nebeneinander, das könnte man gegebenenfalls einfach auf eine horizontale Linie bringen. Das ist natürlich oben ein längerer Strich, aber dann ist man im Prinzip jeweils bei demselben Thema. Oder auch die Festlegung des Mindestalters, also das sind einfach nur, das ist Nicklichkeit, das ist mir völlig klar. Aber es ist vielleicht für jemanden, der das erste Mal so weit drauf guckt, dann doch nochmal hilfreicher zu sagen, es sind dann an den Stellen dieselben Fragestellungen. Auch wenn in dem einen Block 5 Fragestellungen davor waren, im anderen ist vielleicht nur eine Fragestellung davor. Und vielleicht kommt man nach unten nachher auf derselben horizontalen Ebene mit den jeweiligen Conclusions raus.
Okay.
Ich hätte noch eine Anregung vielleicht. Also per se finde ich diesen Baum definitiv übersichtlicher wie diese verbale Frageliste, die bisher in der Cover Note war, aber vielleicht ein Gedankenanstoß. Würde es eventuell Sinn machen, diese Intention, also sprich prozessuale Vereinfachung, geringe bilanzielle wirtschaftliche Belastung und drittens die Einzelfallgerechtigkeit, das sozusagen als Attribute der einzelnen Optionen ganz am Schluss aufzuführen? Und nicht am Anfang zu fragen, was soll denn damit erreicht werden, sondern erstmal ganz wertneutral die verschiedenen Optionen, die auf dem Tisch liegen, durchdeklinieren und am Schluss dann sagen, okay, Option 1 führt zu einer starken prozessualen Vereinfachung bei hohen wirtschaftlichen Belastungen und einer geringen Einzelfallgerechtigkeit. Also sprich, würde es nicht Sinn machen, diese Werturteile, die hier am Anfang getroffen werden, nämlich diese drei Grundabzweigungen, ganz an den Schluss zu bringen als, ich sag mal, Würdigung der einzelnen Optionen?
Sie hatten ja in der letzten Sitzung einen ähnlichen Gedankenanstoß gebracht.
Genau.
Ich frug mich, ob das, also man kann es so machen, natürlich, dann hätte man tatsächlich im ersten Schritt erstmal alles, alle Optionen aufgegliedert und die auch, sagen wir, gleichrangig und wertneutral dargestellt und würde dann halt hinten raus erst zu einer Art Würdigung kommen, so wie Sie es gerade skizziert hatten.
Ja, weil sonst wirkt das alles sehr interessengeleitet, ne? Wenn man als erste Frage stellt, was ist denn der geringste, was führt, welche Option führt denn zur geringsten wirtschaftlichen Belastung und die dann durchprüft, weiß ich nicht, ob das auch einem IASB gegenüber als besonders neutral erscheint. Ob es nicht mehr Sinn macht, erstmal ganz stupide alles auf den Tisch zu legen und dann am Schluss wegen mir in einer Art Ampelsystem zu sagen, okay, Option 1 führt eben zu einer hohen wirtschaftlichen Belastung und so weiter und so fort. Ja. Nur eine Anregung.
Ja, nee, das stimmt. Und wie soll man sagen, nur eine Anregung.
Ich würde das unterstützen. Ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag. Zumal das hätte ja auch den Vorteil, dass man bei der Würdigung am Ende da noch ein bisschen ausführlicher werden könnte. Ich sag mal Vorteile, Nachteile, ne? Vielleicht sogar auch konzeptionelle Überlegungen noch mit einfließen kann. Man muss ja irgendwie auch begründen am Ende, was sind die Vor- und Nachteile, weil welche Argumente sprechen dafür und dagegen, pro und contra sozusagen, könnte man das sogar ausbauen. Insofern finde ich es eigentlich auch sinnvoller, erstmal ganz neutral zu starten und dann am Ende vielleicht das sogar noch auszuweiten und zu sagen, pro und contra, ne? Für die einzelnen Ansätze.
Der Gedanke, warum es so dargestellt ist, wie es jetzt hier ist, ist im Endeffekt, weil wir uns ja wirklich über die Übergangsregelungen unterhalten. Jetzt gar nicht mal nur, wie soll Goodwill allgemein folgebilanziert werden, sondern wirklich die Besonderheiten oder das etwas engere Themenfeld, wie soll die Überleitung, also Transition stattfinden. Und grundsätzlich ist es bei den Überleitungsregelungen oder Übergangsregelungen ja tatsächlich so, dass diese in gewisser Weise interessensgetrieben sind. Das heißt, es sollen klassischerweise Vereinfachungen geboten werden, entweder, wie gesagt, prozessual oder im Zweifelsfall halt auch das, was ich hier als wirtschaftlich dargestellt hatte. Weil ich persönlich denke, dass diese Überlegungen auch beim IASB relativ früh kommen müssten. Warum wollen wir überhaupt von den allgemeingültigen Regelungen im Zweifelsfall abweichen? Würde diese Darstellung dann aber den Vorteil finden, dass man relativ schnell dann in dem Pfad ankommen würde, der dann halt auch relativ wahrscheinlich zum richtigen Ende führt. Wohingegen, wenn man das andere erstmal alles wertneutral gegenüberstellt, das länger dauern würde, bis man dann im Zweifelsfall den Pfad gefunden hätte, der für einen persönlich, im Sinne von für den IASB, dann derjenige welche wäre. Das war, wie gesagt, meine Überlegung, die ich da ursprünglich beim Entwurf des Fragenkatalogs hatte und auf dessen Basis ja auch diese Visualisierung hier dargestellt ist. Das wollte ich jetzt nur noch mal als Argumente für die aktuelle Version finden. Wenn Sie sagen, Ihnen wäre es andersrum lieber, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir das umgestaltet bekommen.
Die Frage wäre halt, ob das IASB allein eine Ausprägung als leitend ansieht für die Übergangsregelung. Könnte sein, muss aber nicht. Mit dem anderen Ansatz hätte man im Prinzip dann eine mehrdimensionale oder mehr in mehreren Ausprägungen mögliche Würdigung der einzelnen Optionen und könnte dann gegeneinander abwägen. Verstehen Sie? Also die Frage ist, sagt das IASB, wir wollen einzig und allein eine prozessuale Erleichterung den Preparern ermöglichen, dann wäre dieser Ansatz hier absolut valide. Aber wenn im Prinzip mehrere Kriterien zur Anwendung kommen, dann wäre, glaube ich, der andere Ansatz vielversprechender.
Also ich möchte das auch unterstützen, da die Perspektive vielleicht mal zu überdenken. Ich glaube auch, dass das Bild dann erheblich übersichtlicher wird, weil wahrscheinlich eine ganze Reihe von Wiederholungen dann wegfallen können. Und gerade die letzten Argumente, dass man sich dann mit dieser Eingangsweichenstellung erst am Ende aufstellen könnte, hat mich also auch gerade noch mal sehr, sehr nachdrücklich überzeugt. Denn man ist hier, so wie das Chart im Moment aussieht, was eigentlich sehr, sehr, sehr stark dabei ist. Also ich bin auch nicht sicher, ob der ISB nur eine dieser Eingangspfade im Auge hat und das als absolutes Entweder-Oder sieht, sondern dass es da wirklich darauf ankommt, auch die Dinge mal gegeneinander zu halten und Vor- und Nachteile mit Ampel oder wie auch immer abwägen zu können. Insofern spricht, glaube ich, viel dafür, das nochmal in die andere Richtung umzubauen. Jetzt sind wir, ich verstehe Ihre belegte Stimme, weil das so schon eine Menge Arbeit war und dann vielleicht nochmal eine ganze Menge Arbeit sein wird, aber ich glaube wirklich, dass es eine gute Idee ist.
Also ich würde mich dieser Sichtweise auch anschließen, auch in dem Bewusstsein, dass es leider nochmal Arbeit ist, aber ich glaube, es ist einfach vom Vorgehensmodell her objektiver oder wirkt zumindest objektiver, wenn man die Fallvarianten erstmal neutral aufzeigt und dann in der zweiten Matrix die Kriterien auflistet und dann die verschiedenen Fallvarianten und die dann eben in Bezug auf die einzelnen Kriterien einwertet und auf der Basis dann eben, da wird es kein absolut richtiger Spiel geben, es wird bestimmte Varianten geben, die vielleicht gegenüber anderen nur nachteilig sind oder zumindest keinen Vorteil aufweisen, die kann man da natürlich rausstreichen. Aber dann wird eine Anzahl von Varianten übrig bleiben, bei dem am Ende letztlich eine Frage dessen ist, was man stärker gewichten möchte, welches Kriterium, was am Ende unsere Empfehlung oder eine mögliche Empfehlung sein kann. Aber diese Mehrdimensionalität kann man eben mit dem Entscheidungsraum, so wie jetzt ist, leider eben nicht ganz erreichen. Und deswegen würde ich mich jetzt auch den Überlegungen der Kollegen anschließen.
Gut, das kann ich gerne in dem Sinne überarbeiten. Und ich verstehe das dann so, dass wir, wie gesagt, diese Motivationen dann vorne erstmal wegnehmen würden und wirklich mit den Optionen beginnen würden. Und im Anschluss an jede Option könnte man ja dann, wie hier schon zum Ausdruck kam, nochmal die wichtigsten Vor- und Nachteile oder Schwierigkeiten oder Fallstricke einer jeden Option darstellen. Was vielleicht dann auch schon die Lösung sozusagen für eine weitere Frage, die ich Ihnen hier in der Covernote gestellt hatte, ist, ich hatte Sie ja gefragt, welche Art von Begleitdokument, also zusätzlich zur Visualisierung, schlagen Sie vor, um die gesammelten Aspekte, und das bezog sich halt eben auf Vor- und Nachteile, Konsequenzen und Argumente zu transportieren. Vielleicht ist das dann tatsächlich schon die Lösung, dass man das dann praktisch ans Ende eines jeden Pfades stellt und dann halt, wie beispielsweise angeklungen ist, nochmal sagt, dass das eine prozessuale Erleichterung darstellen würde, dass es zu einer bilanziellen oder wirtschaftlichen Erleichterung an einer bestimmten Stelle kommen würde und ähnliche Aspekte dann halt, wie gesagt, ans Ende eines jeden Pfades stellen könnte, was dann halt auch eine Übersichtlichkeit über die jeweiligen Vor- und Nachteile im Vergleich zu den anderen Optionen halt bringen würde.
Ja, also ich kann es mir gut vorstellen, so wie es gerade vorgeschlagen wurde, am Ende mit einer Ampel oder in der Skala 1 bis 5 und das kann man dann natürlich nochmal leicht verschriftlichen, dass man das so ein bisschen erläutert.
Also ich persönlich könnte mir wirklich noch so eine Zusatzmatrix vorstellen, wo alle Varianten stehen und alle Kriterien. Dann kann man die vielleicht auch etwas ausführlicher dort abhandeln und muss nicht alle Aspekte in das Übersichtsschaubild einbringen und kann dort vielleicht dann wirklich die großen Vor- und Nachteile bestimmter Varianten nennen. Also je nachdem, wie viele Kriterien wir prüfen, wenn es nur zwei sind, ist es natürlich schnell getan. Aber es sind ja vielleicht doch mehr und ich glaube, es wird sehr voll, wenn man alles versucht, in das Schaubild zu bringen, insbesondere wenn man kurz eine Erläuterung braucht. Deswegen wäre, glaube ich, so eine Zusatzmatrix ganz sinnvoll, wo man dann die Ergebnisse aus dieser Matrix vorne mit ins Schaubild übernimmt und dort dann kurz hält.
Welche Kriterien für die Matrix würden Ihnen denn spontan einfallen, neben prozessualen und wirtschaftlichen Aspekten und im Zweifelsfall Datenverfügbarkeit bzw. Ermittelbarkeit?
Das sind schon mal welche. Dann natürlich die Frage, der Punkt, wie es aussieht gegen, also meine, ich weiß, dass wir das alle nicht wollen, das ist mir schon klar, aber wir sollten das schon gegen eine retrospektive Änderung prüfen, meines Erachtens, wie groß die Abweichungen da sind.
Könnt ihr jetzt platt sagen, Entscheidungsnutzlichkeit steht über allem, aber das ist natürlich immer die Frage, was heißt das genau? Wäre wahrscheinlich der Vorschlag von Andreas durchaus ein guter zu sagen, wie weit ist diese Vereinfachung weg von einer voll hypothetisch voll retrospektiven Einführung?
Es wird natürlich. Jetzt haben wir da ganz in der Mitte dieser kleine Kasten, wo steht geringere bilanzielle wirtschaftliche Belastung. Das ist denn die Frage, ob sowas verdaubar ist. Ne?
Das war der Gedanke tatsächlich, ja. Gut, wenn von Ihrer Seite dann erstmal zu den grundsätzlichen Anmerkungen nichts kommt, dann nehme ich für mich mit, dass ich das Schaubild dann in der gewünschten Form umgestalte. Wie gesagt, dann diese, ich nenne es jetzt mal Entscheidungsmatrix oder Entscheidungskriterien dann versuche hinten anzustellen, sodass wir dann in der nächsten Sitzung dann da Argumente für oder gegen einen jeweiligen Weg sammeln können und dann vielleicht auch in gewisser Weise auch ein Fazit zu einzelnen Wegen gehen können oder vorschlagen können. Im Sinne von, ist ein Weg, der aus folgenden Gründen eigentlich nicht in Frage kommt. Sodass halt vielleicht wirklich die dann anfangs doch recht breite Auffächerung dann hinten raus in den tatsächlich zu erörternden Fallgestaltungen doch nicht mehr ganz so breit gefächert ist.
Darf ich noch mal eine Frage stellen zu der Eingangsfrage, die sich ja nun teilweise erledigt hat? Wenn ich mir das Feld oben rechts ansehe, Gleichbehandlung bestehender und neuer Goodwills, dann stelle ich mir die Frage, ob nicht ein Teil der Fragen, die unten im Schaubild drin stehen, auch in diesem Fall durchaus einschlägig wären. Also wenn ich mir beispielsweise vorstelle, ich würde sagen, ich möchte die Gleichbehandlung alter und neuer Goodwill sicherstellen. Ich habe jetzt im Augenblick einen Goodwill, den habe ich 15 Jahre lang auf Impairment getestet, ist nie was passiert. Da muss ich mir trotzdem die Frage stellen, wenn ich die jetzt gleich behandeln will, was heißt denn das? Dann müsste ich wahrscheinlich ja so tun, als hätte ich schon den alten Goodwill im Grunde genommen nach der jetzt geltenden Regel abgebildet. Das soll es ja wohl dann bedeuten.
Also Gleichbehandlung alter und oder bestehender und neuer Goodwills bezieht sich eigentlich nur auf die Goodwills, die praktisch vor dem ersten Anwendungstag bestehen und die erst danach durch Akquisitionen erworben werden. Und in der Überlegung hier ist es einfach nur die Sache gewesen, für neue Goodwills, die nach dem ersten Anwendungsdatum durch Akquisitionen entstehen, werden die dann gültigen IASB-Regelungen vollumfänglich anzuwenden sein. Und mit Gleichbehandlung ist hier an der Stelle gemeint, dass auch für Goodwills, die zum Stichtag schon bestehen, die allgemein gültigen IASB-Regelungen ab dann, also auf den Bilanzwert des Goodwills, anzuwenden sind. Nicht, dass das retrospektiv betrachtet werden soll, sondern prospektive Gleichbehandlung.
Dann müssten wir das, glaube ich, klarstellen. Denn Gleichbehandlung würde für mich bedeuten, dass ich im Grunde genommen dasselbe Regelwerk auch auf den alten anwende, aber dann eben dabei berücksichtige, dass der Akquisitionszeitpunkt natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, ich hätte schon mit dem irgendetwas machen müssen und dann stellen sich natürlich viele dieser Verrechnungsfragen auch. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, nee, so war es nicht gemeint, sondern was eigentlich dahinter steht, ist, dass für bestehende Goodwills eigentlich fingiert wird, dass zum Zeitpunkt des Übergangs ein Änderungserwerb just in diesem Moment stattgefunden hätte, und ich jetzt ex nunc praktisch die Verrechnung vornehme. Das genau. Ist gemeint.
Ja, ja.
Okay. Ich meine, da kann man sich auch noch verschiedene andere Spielarten vorstellen, dass man sagt, okay, ich gehe grundsätzlich von der Abschreibung aus für neue, wenn es denn dazu kommt. Und das wende ich dann zum Beispiel auch noch auf diejenigen an, die ich seit 2, 3, 4 Jahren beliebig definierbares Zeitfenster im Bestand habe, wo ich das retrospektiv machen kann. Und alle Alt-Goodwills rechne ich gegen das EK. Also das sind ja alles Varianten, die man diskutieren kann, wenn man das möchte.
Die sind ja auch in dem Schaubild schon drin.
Ja, genau.
Ja. Also das sind dann diejenigen, wo wir sagen, hier weichen wir einfach nur davon ab, dass wir die Goodwill-Abschreibungen halt nicht über die G&V ziehen. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Genau, das ist Mindestalter. Ne?
Genau.
Wobei, es war ja vorhin ein kurzer Einwurf, mal sehen, wie sich die Goodwills jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren darstellen. Ich bin da auch sehr gespannt. Also wir hatten uns damals 2009 mal angesehen, Finanzmarktkrise, Impairments waren sehr übersichtlich bis nicht vorhanden, weil ja in der Zukunft alles besser, wieder besser wird.
Aber vielleicht ist es auch so, dass die Finanzmarktkrise in Deutschland auch nicht so stark zugeschlagen hat, wie das eben in anderen Ländern der Fall war. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt natürlich der Ausfall nicht nur den Finanz-, sondern auch den realwirtschaftlichen Sektor trifft. Und ich glaube, da sind dann schon ganz andere Auswirkungen da.
Ja.
Gut, ich nehme auf jeden Fall Hausaufgaben mit. Nach dem bisherigen Verständnis, ich weiß nicht, ob Sie noch was dazugeben möchten.
Ja, das ist eine gefährliche Frage.
Ich höre im Augenblick keine Einwürfe, dann nehme ich das als Nein und dann entlassen wir Herrn Zimniok in Ehren.
Ich hätte, Andreas, nicht überraschend denselben Comment für den Fragebogen, wie wir ihn vorhin auch für die Primary Financial Statements diskutiert haben. Das war hier von unserer Seite aus wieder proaktiv darauf hinweisen. Schwierige Zeiten im Augenblick, nichtsdestotrotz wichtig, und die Unternehmen bitten, sich die Zeit zu nehmen, wohl wissen, dass der eine oder andere in Kurzarbeit ist oder sonstiges. Also das denselben kommen, dass wir den auch hier aufnehmen, fände ich.
Klar, das finde ich auch richtig. Nun sind wir natürlich noch nicht so weit. Das wird ja dann erst irgendwann so zur Sommerpause sein, denke ich. Da mag die Situation sich schon wieder hoffentlich ein bisschen entspannt haben. Aber sollte das nicht der Fall sein, würden wir das natürlich in gleicher Weise aufnehmen.
Genau. Die Sommerzeit fängt am Wochenende an und wir werden das Ganze nun bis Ende April auf jeden Fall haben. Mal gucken, dass es hoffentlich nicht zu viel weitergeht nachher.
Ja. Aber ich glaube, so weit sind wir dann mit dem Schaubild noch nicht. Da brauchen wir noch ein, zwei Iterationen. Deswegen meine ich, also bevor wir das dann rausschicken, wird es noch ein bisschen...
Ich habe Herrn Zimniok so verstanden, dass er eigentlich fertig ist und nur noch mal umsetzen.
Nee, ich wünschte, ich hätte mich auch so verstanden.
Ich glaube, ein unterschiedliches Verständnis von Sommerzeit im Moment.
Ja, ich glaube auch.
Wie so in meinem Kalender steht drin, 29. Sonntag, Beginn Sommerzeit.
Naja.
Okay, alles klar. Gut, dann können wir den Tagesordnungspunkt schließen und damit können wir auch den Sitzungsteil für heute schließen. Gibt es von eurer Seite aus noch irgendetwas, was wir zwingend heute besprechen sollten?
Von meiner Seite nicht.
Okay, dann will ich euch auch nicht länger festhalten. Vielen Dank für die lange Verweildauer, für das muntere Mitdiskutieren. Ich hoffe darauf, dass das morgen dann genauso funktioniert. Jetzt haben wir alle gesehen, wie das mit der Videokonferenz geht. Ich hoffe, ich kriege das Ding auch morgen ohne die Hilfe von Herrn Mori so gestartet. Aber ich gehe erstmal davon aus und dann sehen wir uns alle hoffentlich munter wieder morgen früh um 8:30. Vielen Dank.
Prima.
Alles klar. Ich danke auch. Bis morgen.
Tschüss.
Ja. Vielen Dank. Tschüss.